Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Falls Sie gerade als Strohwitwe oder Witwer mit Blümchenkaffee am Tisch sitzen und sich auf ein Stelldichein freuen, dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir treffen uns heute bei Deutschlandfunk Kultur, um am Ende der Frankfurter Buchmesse über verloren gegangene oder gehende Worte wie Strohwitwe, Blümchenkaffee und Stelldichein zu reden. Unsere Gäste, zugeschaltet aus Frankfurt, Peter Graf, der mit seinem Verlag Das kulturelle Gedächtnis Wörter vor dem Vergessenwerden rettet. Schönen guten Morgen, Herr Graf.
Schönen guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist die Journalistin Sieglinde Geisel, die Schreiben unterrichtet und sagt, Sprache ist ein sich ständig wandelndes Energiesystem und die vor allen Dingen froh darüber ist, dass es das Wort Fräulein nicht mehr gibt. Herzlich willkommen,
ja, guten
Frau
Morgen.
Geisel.
Guten Morgen.
Wir drei freuen uns auf Ihre Anrufe, auf Ihre Geschichten, auf Ihre Fragen zum Thema unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder Sie schicken uns einfach eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. An welchen alten Wörtern hängen Sie und warum? Mit welchen neuen Wörtern bereichern Sie Ihren Sprachschatz? Und welche Wörter haben wir durch die Wiedervereinigung voneinander gelernt? Greifen Sie zum Fernsprechapparat und erzählen Sie uns von Ihren Lieblingswörtern, denn bei uns geht es heute um Worte, die wir bewahren wollen, von Abakus bis Zinnober. Herr Graf, wir zwei haben uns ganz kurz auf der Buchmesse gesehen und da haben Sie mir erzählt, dass ein Verkaufsschlager in Ihrem Verlag die ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch ist. Was ist das für ein Werk?
Ja, das ist eine Blütenlese aus dem Grimmschen Wörterbuch. Das Grimmsche Wörterbuch wurde begründet von Jakob und Wilhelm Grimm. Und die Idee der beiden war, den deutschen Wortschatz zusammenzutragen. Und sie hatten ursprünglich die Vorstellung, dass sie das vielleicht in 16, 18 Jahren schaffen. Aber es dauerte am Ende 123 Jahre, bis dann das Grimmsche Wörterbuch fertig war. Und das versammelte dann 350.000 Begriffe, Stichwörter, 600.000 Belege und das Ganze umfasst 34.000 Seiten.
Wahnsinn.
Und das ist ein wundervolles Werk, aber das hat kaum jemand zu Hause stehen natürlich. Und ich dachte irgendwann, naja, lass uns mal eine Blütenlese machen und die seltsamsten, schönsten, vergessensten Wörter subjektiv natürlich ausgewählt, zusammentragen. Und so ist dieses Buch entstanden. Ich habe mir diese 34.000 Seiten angesehen, all die Wörter zumindest mal gelesen.
Ist Ihnen dabei nicht blümerant geworden?
Nein, das war ein großer Spaß. Ich habe das über 2 Jahre immer mal abends am Wochenende gemacht. Ja, und so sind 350 Seiten entstanden. Das ist 1% des Wortbestandes. Und das ist eben dieses Buch.
Wir finden in diesem Buch Wörter wie Beschnickschnacken, Knassen und Schalusieren. Wonach haben Sie ausgewählt, was da reinkommt, nachdem Sie die 30.000 Seiten hinter sich hatten? Ich glaube, es sind sogar noch mehr, ne? 34.800 Seiten.
34.000 ungefähr. Ja, das ist eine schwierige und gleichzeitig eine unheimlich einfache Aufgabe gewesen, weil bei so viel Auswahlmöglichkeit kann natürlich jeder sagen, aber dieses eine Wort fehlt doch.
Ja.
Aber es fehlen halt dann auch im Grunde genommen 300.000 andere. Mhm. Von daher, ich habe mich einfach an dem orientiert, dass es schön klingende Wörter sind, dass es Wörter sind, die uns hinweisen auf eine Zeit, die uns den Geschmack dieser Zeit geben. Ich wollte Wörter haben, die auch lautmalerisch vielleicht besonders schön sind. Wörter, die man liest und dann wirklich überlegen muss, was kann denn das heißen?
Ja,
Es sollte eine Suche sein und ein großer Spaß.
Ich finde, Knassen und Schalusieren sind schon sehr schöne lautmalerische Wörter. Was bedeuten die? Was heißt Knassen?
Das kann ich Ihnen jetzt gerade gar nicht sagen.
Gucken Sie mal in Ihrem Wörterbuch.
Nicht, nicht jedes einzelne Wort noch mit der Bedeutung im Kopf.
Ja.
Ich habe das Buch vor anderthalb Jahren dann veröffentlicht. Die Arbeit ging über 2 Jahre. Ich kann Ihnen heute nicht zu jedem Wort, was da drin steht, es sei denn, ich nehme mein Buch dann zur Hand, immer zielsicher sagen, was es denn jetzt genau bedeutet.
Sieglinde Geisel und ich, wir haben das Buch bei uns liegen. Ich gucke gleich mal knassen nach. Frau Geisel, angeblich sind ja 23 Millionen deutsche Wörter in unserem aktuellen Sprachgebrauch. Wie kommt ein Wort in Mode und wie kommt es auch wieder raus?
Ja, das ist eine ganz interessante Art der Metaphorik. Dass Wörter in Mode kommen, heißt ja, dass was mit Kleidung zu tun hat. Und das findet man schon bei Schopenhauer. Er sagt, dass die Sprache sich im Idealfall an den Gedanken anschmiegt wie ein nasses Kleid. Es muss also passen. Und Modewörter sind natürlich etwas, so wie alles in Mode kommt. Man möchte dabei sein, man möchte so reden wie alle, man möchte schick sein und seiner Zeit ein bisschen voraus. Und das Problem ist natürlich, dass diese Wörter dann durch den Übergebrauch in einer Zeit sich auch schnell wieder abnutzen und dann eben auch wieder nicht mehr in Mode sind. Ne? Also wenn ich jetzt mit der Mode vom letzten Jahr, vor allem wenn sie ein bisschen grell war, durch die Straßen gehe, dann bin ich überhaupt nicht mehr schick. Also man muss sich da ständig, so wie die Sprache sich auch verändert, ein bisschen auf dem Kiwif bleiben.
Und ja. Was für ein Wort ist so ein Wort, was wir vielleicht dann auch im vergangenen Jahr unglaublich oft benutzt haben und dieses Jahr schon in etwas abgeschwächter Form oder vielleicht gar nicht mehr?
Oh, es gibt die ganzen bösen neuen Worte, die kommen, also die Lügenpresse zum Beispiel und die Gesinnungsdiktatur, alle diese Wörter, die wirklich von rechts hereinschwappen, die finde ich sehr unangenehm. Oder das sind auch Signalwörter, wo, wenn ich das benutze, zeige ich auch, wessen Geisteskind ich bin. Mhm. Ich finde aber, es sind eher Redewendungen, die mir so auf die Nerven gehen. Zum Beispiel auf Augenhöhe. Das kann ich nicht mehr hören. Oder auch die gefühlten 3 Tage. Das ist, also Modewörter sind so wie ein Witz, den man zu oft erzählt hat. Man hat es kapiert und der Erste, der sagte, das sind gefühlte 3 Tage, das ist eine geniale Art von Formulierung eigentlich, ne? Aber nach dem 63. Mal ist dann auch wieder gut.
Ja. Warum sind Sie so froh, dass es das Fräulein nicht mehr gibt?
Oh mein Gott, weil diese Verniedlichung. Ich habe das gehasst. Ich bin ja Schweizerin. Und dann gab es also damals, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, die Gleichberechtigung der Frau in der Ehe. Das war in den 80er Jahren. Und da gab es wirklich Diskussionen darüber. Und da war ein Bekannter meiner Eltern, der da ganz dagegen war, dass man das, weil dann gibt es viel mehr Streit und so weiter. Und dann hatten sie auch so, ja, und es wäre doch auch schade, wenn so schöne Wörter wie Fräulein verschwinden würden. Und dann habe ich dem einen Brief geschrieben an Herrlein Christoph Oswald. Und das fand der dann gar nicht lustig. Ne, also die Macht der Gewohnheit. Man gewöhnt sich an solche Wörter, aber die haben eben trotzdem einen Effekt.
Aber können Sie denn verstehen, dass Menschen nostalgisch reagieren, wenn sie Wörter hören, die nicht mehr in Gebrauch sind? Und dann sagen, ach, das ist aber schade, eigentlich müssten wir das wieder reinholen in unseren Sprachgebrauch. Zum Beispiel das Fräulein.
Mit dem Ersten bin ich einverstanden. Nostalgie ist absolut berechtigt. Natürlich bekommt man diese gleiche Wehmut für Dinge, die vergangen sind. Aber warum soll man das wieder reinholen? Also das ist für mich nicht die Reaktion auf Nostalgie. Das ist eine... Ja. Das ist ganz gut. Um viele Wörter ist es echt nicht schade.
Sprache, sagen Sie, ist ein Energiesystem. Was heißt das?
Es gibt Wörter, die aufgeladener sind und weniger aufgeladen. Also eigentlich auf den Gedanken gebracht hatte mich Virginia Woolf. Die hat mal gesagt, es gibt Texte, die mir Energie entziehen und es gibt Texte, die mir Energie zuführen. Und jeder Leser kennt das ja. Ne? Also es gibt Bücher, die schläft man gleich ein und andere kann man nicht mehr aufhören. Und ich finde, es gibt bei den Wörtern eben auch aufgeladene Wörter. Vor allem diese kurzen, alten Worte, die konkrete Dinge benennen. Stein oder Sonne, Mond, Hand, also ganzen Körperteile, Arm, Zeh, Kopf, Bauch. Und das hat mir auch mal Felicitas Hoppe in einem Interview sehr schön gesagt. Sie arbeitet mit diesen Worten ja sehr bewusst in ihren Texten. Die sind ja so quasi scheinbar einfach, aber dann doch sehr durchdacht und das ist stilistisch ganz geformt. Und sagte dann, ja, das sind diese kleinen Kraftprotze, Vater, Kind, Schnaps und so, ne? Und je mehr man davon weggeht, also Wörter zum Beispiel Vereinheitlichung, das ist ein total energieloses Wort, weil es hat schon keinen Kern. Also Einheit ist schon zusammengesetzt, wir haben das Ein, das ist der Kern und dann kommt schon die erste Wortbildungssache, Heit und dann Vereinheitlichung. Also eine Vorsilbe vor und dann noch Lich und Ung hinten dran. Oh mein Gott, also ich meine... So ein Wort strahlt einfach nicht mehr.
Sagt die Kulturjournalistin Sieglinde Geisel, die heute unser Gast ist, gemeinsam mit Peter Graf. Graf. Sie haben gerade von Büchern gesprochen, bei denen man gar nicht mehr aufhören kann zu lesen. Ich finde Peter Grafs Buch Ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch gehört dazu. Und ich habe Herr Graf Knassen gerade aufgeschlagen. Das heißt, hart strafen, büßen lassen, auch zugrunde richten. Boah. Da haben wir wieder was gelernt.
Kommt vielleicht der Knast davon her, ne?
Genau. An welchen Wörtern hängen Sie, unsere Hörerinnen und Hörer? Das interessiert uns heute und wir freuen uns auf Ihre Anrufe unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Sie können uns auch eine Mail schicken an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Andreas Steg aus Berlin ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Steg.
Guten Morgen.
Über welche Wörter denken Sie nach, wenn Sie sich fragen, welche Wörter wollen wir bewahren und welche möglicherweise sogar auch neu erfinden?
Also da habe ich zwei Beispiele dazu. Das eine Wort, was ich lange in meinem Passivwortschatz hatte und nicht benutzt habe, ist großartig. Und das finde ich eine Vokabel, die absolut zeitgemäß ist, auch wenn viele Leute sagen, das klingt ja uralt und so weiter. Finde ich toll, dass man sowas wieder aktiviert hat hier und da und dort, weil die Bedeutung aus meiner Sicht eindeutig ist. Mhm. Das finde ich halt schön, dass das wieder benutzt wird, insbesondere wenn es meine Kinder sagen, meine 10-jährige Tochter, wenn die sagt, das schmeckt großartig, dann habe ich immer ein Strahlen im Gesicht.
Oder wenn dieser Papa, du bist großartig, dann strahlst doppelt.
Das wäre natürlich. Ja, genau, dann geht die Sonne auf. So sieht's aus. Ja, das ist das eine. Also eine Frage an Frau Geisel, die ich auf jeden Fall habe, ist die Bewertung, die sie einbringt. Zum Beispiel, indem sie sagt, Fräulein gehört absolut nicht mehr in die Zeit. Sehe ich anders und hatte so spontan das Gefühl, mache ich jetzt was falsch? Und dann kam mir die Frage in den Sinn, wer bestimmt denn, was richtig ist? Oder ist es okay, dass jemand das Wort gerne benutzt, auch wenn man es heutzutage nicht mehr benutzt? Ich würde auch niemanden mit Fräulein anschreiben. Dennoch finde ich es gut. Und wenn jemand zu meiner Tochter sagt, na Fräulein, dann finden Sie es schön, ich finde es schön. Und ich frage mich, soll ich ab jetzt das Gefühl haben, dass ich da was falsch mache? Weil Frau Geisel sagte, das gehöre nicht mehr in die, oder es sei nicht mehr zeitgemäß. Das ist eine Frage, die ich an Sie habe.
Ja, das kommt auf den Kontext an. Wann würden Sie denn das Wort noch benutzen können?
Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Tochter spreche. Also dieses Wort hat für meine Tochter eine positive Bedeutung, für mich auch, für die Mutter auch. Und schon finde ich es in Ordnung. Die Frage ist natürlich, wie weit kann ich das in die Gesellschaft noch austragen?
Ja genau, das ist ja dann ein bisschen eine familieninterne Sache. Ich habe genau das Umgekehrte. Ich habe einen relativ satirischen Sohn, der hat mal so gesagt, also wir hatten da so ein Spiel, wo ich ihm sagte, ja, aber du, wann kommst denn du nach Hause? Und dann drehte er das um und sagte, ja, meine Liebe, mein Fräulein, du bist aber um 10 Uhr zu Hause, ist das klar? Und ich dachte schon, woher hat er das? Ich meine, der hat das in unserem Haushalt nie gehört. Und der hat natürlich bei mir sofort einen riesen Lachen gehabt. Da finde ich das auch sehr witzig.
Ja, verstehe.
Aber es ist auch so, Herr Steg, ich finde, das ist eine schöne Frage, die Sie da stellen. Also wenn ich an alte Herrschaften denke, ältere Herrschaften denke, die im Café sitzen und nicht wissen, wie sie die Bedienung holen sollen. Die sagen heute noch, ja. Fräulein, Entschuldigung, Fräulein, wir würden gerne bestellen. Ja. Ich finde es gar nicht schlimm, weil es so zu deren alten Sprachgebrauch gehört. Und die meisten Kellnerinnen reagieren sehr, sehr nett. Also ich wüsste auch gar nicht, Frau Geisel,
da war ich vielleicht ein bisschen zu hart. Also ich wollte vielleicht nur sagen, ich möchte nicht als Fräulein angesprochen werden. Ja. Wenn ich jetzt nicht verheiratet wäre.
Ja. Also trotzdem bleibt die Frage, Herr Graf, wer befindet darüber, welche Wörter gut oder schlecht sind und welche wir noch benutzen sollten oder nicht?
Naja, letzten Endes natürlich wir alle. Also wir sanktionieren den Gebrauch bestimmter Wörter und wir befürworten ihn, indem wir selber diese Wörter gebrauchen. Aber dieses Beispiel Fräulein, das ist natürlich eines der meist diskutierten Themen im Moment, die gendergerechte Sprache. Das ist ein Riesenthema. Wie geht man damit um? Solche Auseinandersetzungen hat es natürlich immer gegeben. Ein anderes Buch, das ich für den Duden Verlag gemacht habe, ist ein Buch, wo es darum geht, welche Wörter wurden alle gestrichen aus dem Duden über die 27 Auflagen hinweg.
Was nicht mehr im Duden
steht. Das
ist so
eine kleine Reise, eine kleine Reise durch die deutsche Geschichte auch. Und dann gibt es den Kolonialismus und es gibt die Zeit des Nationalsozialismus. Und das sind natürlich die Zeiten, wo besonders viele Wörter hinterher gestrichen werden mussten, weil es um Ressentiments geht, um Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Sprache grenzt aus und Sprache bildet eine Gemeinschaft. Und deshalb ist es schon auch wichtig, immer darüber nachzudenken.
Das sind dann die politischen Gründe, deretwegen Wörter aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Aber ist es denn einfach okay, Frau Geisel, wenn man so wie Herr Steg sagt, also wenn ich mit meiner Tochter rede, bei uns ist das einfach im Familiensprachgebrauch auch drin, zu sagen Fräulein. Absolut. Ja, dass man sich gar nicht so zwingen lässt oder dass man denkt, naja, ich rede halt so, wie ich reden möchte.
Ich meine, in der Familie und in jeder intimen Gemeinschaft ist es ja auch eine sprachliche Intimität, die da entsteht, die völlig eigene Regeln hat. Also zwischen Liebespaaren sind ja auch fast Geheimsprachen dann. Und das erzeugt Intimität und eine Familie, die sowas nicht hat, die ist gefühlsarm, würde ich sagen. Aber beim Fräulein ist mir eben jetzt gerade wieder dieses Wort Fräuleinwunder eingefallen. Und das zeigt eben, das ist was Fieses. Also das Fräuleinwunder war auch klar, dass man die Frauen da nicht so ganz ernst nimmt, jetzt da plötzlich.
Ein Wort aus den 50ern? Oder aus welchem?
Nein, das war in der Literatur. Da gab es mal Judith Herrmann und ich weiß nicht, wer gehörte denn noch dazu? Jetzt kommen mir gerade die Namen. Aber das waren so drei, vier Frauen, die da plötzlich Bestseller schrieben. Und hieß, ah, die Frauen schreiben offenbar auch Bücher. Ah, dann ist das ein Fräuleinwunder, da müssen wir es ja nicht so ernst nehmen. Das fand ich furchtbar.
Naja, und dann gab es natürlich das Busenwunder und den Busenstar.
Genau.
Und da sind die Grenzen fließen.
Ganz genau, das ist sexistischer Sprachgebrauch in diesem Fall. Aber nicht, wenn es in der Familie, wie Sie das, Herr Steg, geschildert hatten, dort ist es was ganz anderes.
Und deshalb, Herr Steg, bedanken wir uns sehr für Ihren Anruf aus Berlin und bitte grüßen Sie das Fräulein Steg, das Fräulein Tochter.
Genau.
Danke Ihnen und wir gehen zu Renate Seitz nach München. Guten Morgen, Frau Seitz.
Guten Morgen. Also ich möchte als allererstes mal der Dame mit den Abneigungen für das Fräulein widersprechen. Es ist natürlich abwertend gemeint gewesen, das ist ganz richtig. Aber ich finde, man sollte ein Wort nicht aus dem deutschen Sprachgebrauch deshalb verdammen, weil es negativ gebraucht wurde. Wie zum Beispiel das Wort Nazi, ja? Das gebraucht man heute noch, obwohl es etwas absolut widerwärtig Ekelhaftes meint. Aber es wird im Zusammenhang heute noch gebraucht. Und ich habe zwei Lieblingswörter, die ich auch gebrauche, obwohl die anderen mich natürlich für eine verschrobene alte Schachtel halten. Ich nenne meinen Schwiegersohn nicht Schwiegersohn, ich nenne ihn Eidam.
Ach, wie schön.
Eidam. Und ich liebe das Wort Gevatter. Das ist, ich glaube, wenn Sie eine Umfrage unter so 16- bis 20-Jährigen machen, ich glaube, es gibt nicht einen, der das weiß. Es sei denn, er hat einen Deutschlehrer, der als Gedichte liest. Da kommt es ja oft drin vor. Der Gevatter Tod zum Beispiel.
Gevatterhain.
Aber ich finde, man sollte Wörter in dem Sinn nicht werten. Auch die Vereinheitlichung, die ist natürlich irgendwie, die klingt schon ein bisschen gestellt. Aber die deutsche Sprache ist gestellt. Ich kenne keine Sprache, in der es zusammengesetzte Nomen gibt. Dass wir einfach sagen, ein Türschloss. Ha? Oder was gibt es denn noch? Es gibt drei, vier zusammengesetzte Hauptwörter oder Namen, die dann einen neuen Begriff haben. Das ist in anderen Sprachen völlig unbekannt. Es ist eben die Eigenheit unserer Sprache. Mhm. Und man sollte daran nicht rumkritteln, sondern sie gebrauchen.
So wie Sie das bei Eidam tun. Wie reagiert Ihr Schwiegersohn dann?
Der findet das toll.
Ja, Eidam ist was Besonderes, ne? Schwiegersöhne gibt es viele, aber Eidam gibt es nur einen.
Ist es. Ich finde, dass es auch in diesem Zusammenhang dann Sympathie ausdrückt. Ja? Ich würde jemanden, den ich nicht leiden kann, nicht meinen Eidam nennen, sondern höchstens den Mann meiner Tochter. Naja, ist der Mann meiner Tochter, fertig.
Ja, das ist wie so, Kindsvater ist auch so ein böses Wort, ne? Wenn man nicht sagt.
Das ist ein herrliches Wort. Ich finde das fantastisch. Weil das ist der Unterschied zu einem Vater, wird nirgendwo Erzeuger, sagt man noch. Aber
genau, das ist auch.
Ist die Sache besser.
Meine Güte. Schön. Frau Seitz, ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen Anruf aus München, für den Gevatter und den Eidam. Herr Graf, wenn wir nochmal auf Ihr Wörterbuch, auf die ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch gucken. Dieses Buch der Brüder Grimm gilt als Wunderkammer und als Wortgedächtnis der deutschen Sprache. Ist es das? Und wenn ja, warum?
Ja, das ist es in gewisser Weise, auf jeden Fall. Das Besondere an dem Wörterbuch ist nicht nur, dass es diese vielen Wörter zusammengetragen hat, sondern es ist ein Belegwörterbuch. Das heißt, jedes Wort wird belegt mit einem Zitat. Und die Idee von den Gebrüder Grimm war, dass das Wörterbuch die deutsche Sprache umfassen sollte, wie sie sich in 3 Jahrhunderten ausgebildet hat, beginnend mit Luther. Und sie wollten enden mit Goethe. Und das heißt, wer sich dieses Wörterbuch und die Einträge anschaut, macht auch eine Reise durch die Geistes- und Kultur- und Literaturgeschichte Deutschlands, weil es kommen immer kurze Belegzitate, wo tauchte das Wort, in welchem Werk das erste Mal auf. Und das ist eine Reise im Kleinen, aber durch die vielen Einträge entsteht eine ganze Welt.
Die Brüder Grimm haben gedacht, 16 Jahre brauchen sie nur. Bis zu welchen Buchstaben sind sie denn eigentlich gekommen?
Bis zum F.
Bis zum F.
Und immerhin.
Und dann war Ende. Und wer hat das dann weitergeführt in den folgenden Jahren? Weil Sie erzählten, dass es 132 Jahre gedauert hat insgesamt.
Ja, Generationen von Germanisten. Mhm. Und es war tatsächlich nach der Teilung Deutschlands eines der wenigen Gemeinschaftswerke. Also es gab die Deutsche Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin und die Arbeitsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Göttingen. Und die haben parallel daran gearbeitet. Und im Jahr des Mauerbaus, am 4. Januar 1961, war dann die gemeinsame Arbeit an dem Wörterbuch abgeschlossen.
Mhm. Manchmal kommen diese Wörter uns ganz still und leise abhanden, so wie das Wort Pfebe als Bezeichnung für Kürbisse oder für Melonen. Und jetzt bin ich gespannt, was uns Ralf Heinemann aus dem Saarland zu erzählen hat, an welchem Wort er hängt. Guten Morgen, Herr Heinemann.
Hallo, moin.
Welches Wort mögen Sie besonders?
Ach, alle möglichen Worte. Ich hatte mich eingeklinkt dahingehend, weil mir im Rahmen meiner Tätigkeit in der Erwachsenenbildung aufgefallen ist, dass ein Wort total weg ist. Und zwar, ich mache Naturschutz, Umweltschutzbildung und da habe ich in meiner Präsentation eine Folie, da werden Getreidearten dargestellt.
Ja.
Also Weizen, Roggen, Gerste, da frage ich dann immer, wie heißen die Fruchtstände? Und dann, da kommt dann immer ganz klar, ja, das sind Ähren.
Mhm.
Nächste Geschichte ist dann, und dann haben wir den Mais, wie heißt das? Der Fruchtstand, wo ist der Mais? Kolben, prima. Und als nächstes, und das ist jetzt, worum es geht, habe ich einen Fruchtstand vom Hafer. Und da frage ich dann mal, ja, wie heißt der Fruchtstand? Und dann gähnende Leere. Und das geht wirklich, das zieht sich durch. Ich habe in
darf ich Sie mal kurz unterbrechen, Herr Heinemann? Ich würde da jetzt gerne einen Quiz draus machen. Peter Graf, wie heißt denn das beim Hafer, das Ding? Ich wüsste es nicht. Also ich bin schon mal raus aus dem Quiz.
Ich habe auch leider keine Ahnung.
Frau Geisel, wissen Sie es?
Nee, ich auch nicht.
Also Sie haben, Herr Heinemann, Sie haben 3 Kandidaten, die jetzt schon geloost haben, wie man auf Neudeutsch sagt. Also verraten Sie uns mal eben die Auflösung, bitte.
Ja, wie gesagt, es bestätigt sich halt.
Ja.
Der Fruchtstand vom Hafer ist eine Rispe.
Ach ja.
Ich höre gerade ein Stöhnen. Ja, habe ich doch schon mal gehört.
Genau.
Das ist eine Rispe.
Ja.
Und das ist ein Wort, das geht verloren. Und das Entscheidende ist eigentlich, die Leute, die bei mir im Kurs sitzen, wenn wir uns vorstellen, die sagen, oh, ich bin naturverbunden, ich bin gerne draußen, hast du nicht gesehen, die wissen bestimmte Begriffe nicht mehr.
Mhm. Da ist erstmal toll, dass Sie uns damit auf die Sprünge geholfen haben, Herr Heinemann. Vielen Dank dafür.
Ist gern geschehen.
So, jetzt können wir natürlich hier unglaubliche Spekulationen anstellen, ob das am schlechten Biologieunterricht liegt. Da würde ich mal sagen, nein, tut es nicht, denn wir alle hatten bestimmt super Biounterricht. Ja, komisch, ne? Herr Graf, wie kann sowas passieren, dass so ein Wort futsch ist? Ist es, weil es zu sehr Fachbegriff ist oder was wäre jetzt Ihre Spekulation?
Ja, es kann natürlich sein, dass es zu sehr Fachbegriff ist. Wenn man ins Detail geht, dann gibt es natürlich immer mehr Begrifflichkeiten, die dann in der Alltagssprache nicht mehr so gebraucht werden. Aber wahrscheinlich die allermeisten Leute kennen das Wort Rispe vermutlich schon.
Ja, genau, bei uns war ja auch das große Aha
sie würden,
jetzt.
Sie, ja, passiv. Sie ja. würden, also ich kenne das natürlich auch, aber ich habe jetzt nicht bei der Frage direkt auf den Hafer geschlossen. Dass, ich glaube, diese Verbindung, das ist dann doch etwas für Spezialisten, die sich dann halt eben genau mit diesem Thema beschäftigen.
Herr Heinemann, vielen Dank, dass Sie uns da auf die Sprünge geholfen haben. Das war eine sehr schöne Idee, weil dieses Quiz von Ralf Heinemann aus dem Saarland, Herr Graf, mich natürlich auch auf Ihre Quizze bringt. Sie machen doch auch gelegentlich solche Wort, sagt man eigentlich Quizze? Ja, sagt man, ne? Plural von Quiz.
Keine Ahnung.
Also solche Ratespiele.
Ich glaube, das kann man nicht gut ansetzen.
Ich mache nicht wirklich Ratespiele, aber ich mache ab und zu Lesungen aus eben diesem Grimmschen Wörterbuch mit einem Schauspieler zusammen, wo aber auch andere Texte über die deutsche Sprache mit integriert sind. Und am Ende gibt es immer so ein kleines Quiz im Publikum. Und es gibt ein Dutzend Wörter aus diesem Grimmschen Wörterbuch, wo ich dann frage, naja, was heißt denn das, was glauben Sie? Und das sind dann immer drei mögliche Antworten und das rundet einfach diesen Abend dann ab.
Ach, das ist schön. Das machen wir später am Schluss der Sendung. Das finde ich gut. Schluss in der zweiten Stunde. Aber vorher reden wir natürlich in der ersten Stunde von Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katharina Schmidt-Brass. Sie ruft uns an aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Schmidt-Brass.
Guten Morgen aus Hamburg.
Welches Wort liegt Ihnen am Herzen?
Ich möchte das Wort der Herzensbildung in die Runde werfen.
Wir haben eine ganz, ganz schlechte Leitung zu Ihnen, Frau Schmidt-Brass. Ich habe verstanden, Herzensbildung. Habe ich das richtig verstanden?
Das haben Sie richtig verstanden. Ja. Herzensbildung.
Ja.
Und das habe ich aus einem Text von Max Gold.
Ah, okay.
Können ja, das ist ein wundervolles Wort.
Genau.
Und genauso wie Max Gold natürlich ein wirklich toller Autor ist. Eines meiner Lieblingswörter, das ist etwas älter, das ist eine Wortbildung, Wortschöpfung von Jean-Paul und die heißt Sprachmenschwerdung. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Und solche Wörter mag ich auch unheimlich gerne. Das negative Gegenwort ist ja der Wutbürger und die Sprachmenschwerdung oder das Wort, was Sie jetzt ins Gespräch gebracht haben, ja, das transportiert so eine Wärme und da ist so viel Empathie drin und das ist schön.
Das nennt man heute emotionale Intelligenz, ne?
Ja.
Die Herzensbildung.
Ja. Jean-Paul, Herr Graf, inwiefern haben Sie den studiert, um sich noch ein bisschen besser reinzufinden in die deutsche Sprache? Also warum ausgerechnet den unter vielen, 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 die Sie hätten auswählen können und sicherlich auch angeguckt haben?
Weil Jean-Paul einfach jemand war, der ganz viele Wörter erfunden hat. Die Sprachmenschwerdung gehört dazu, aber auch Wörter, die wir heute noch benutzen, wie der Angsthase oder der Wetterfrosch oder der Schmutzfink, der Weltschmerz, das sind alles Wortschöpfungen von Jean-Paul.
Ja, selber Lebensbeschreibung ist meine Lieblingswortschöpfung von ihm. Ne, statt Autobiografie,
oh ja,
ne? Das ist ja wirklich quasi toll. Das Wort auf Deutsch ausgeschrieben.
Selber Lebensbeschreibung. Mhm. Frau Geisel, Sie geben ja Seminare. Erstmal ganz herzlichen Dank, Frau Schmidt-Brass, für die Herzensbildung von Max Gold. Frau Geisel, Sie geben ja Seminare. Achten Sie eigentlich darauf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da immer eine allgemeinverständliche Sprache benutzen? Oder dürfen da auch exotische Wörter auftauchen, wie zum Beispiel die Sie jetzt auch erwähnt haben?
Naja, wenn man ein Wort verwendet, das nicht allgemeinverständlich ist, dann braucht man einen guten Grund dafür. Und das, meine ich, unterrichte auch, jetzt habe ich gerade ein Seminar in St. Gallen an der Uni mit Doktoranden und da geht es natürlich um die Frage, wie viel Jargon braucht die Wissenschaft? Was ist eigentlich ein Fachwort und was ist da nur heiße Luft? Das ist ein Riesenfeld.
Ja. Und wie geht das? Wonach wählt man das aus? Das ist ja wirklich ein Riesenfeld. Also was braucht man und was ist heiße Luft?
Es gibt von Ossip Mandelstamm so einen schönen Satz. Er sagt, man soll Wörter benutzen, die in die lebendige Sprache Eingang gefunden haben oder noch nicht von ihr abgefallen sind. Und ich sehe keinen vernünftigen Grund, davon abzugehen, außer es gibt wirklich einen neuen Gedanken, der ein neues Wort braucht. Ne? Also so was wie Selbstbewusstsein zum Beispiel, das war auch mal ein neues Wort. Mhm. Und dass wir jetzt adaptiert, das in die lebendige Sprache eben Eingang gefunden hat. Und natürlich kommt es immer auf die einzelne Fachrichtung an, die dann einen durchaus legitimen Fachwortschatz hat. Aber wenn man gezwungen ist, den zu ersetzen, ich erinnere mich an eine Szene, als ich studiert habe Germanistik, bin ich im ersten Seminar gleich schon zu den Seminaren gegangen, wo man eigentlich noch gar nicht hin durfte. Und ich habe kein Wort verstanden. Also es war semiotische Textanalyse. Und ich erinnere mich an so Dinge wie akzidentieller Konfigurant 1 und akzidentieller Konfigurant 2 und so. Und dann gab es so ganz kluge Studenten, die haben immer das Wort Identität verwendet. Und ich dachte, wow, wenn ich es schaffe, so Identität zu verwenden, dann gehöre ich dazu. Und ich meine, heute ist das Wort Identität bei mir eher auf dem Index, also wenn ich es schaffe, das zu ersetzen. Aber das kostet mich was. Ne? Es ist eben auch viel bequemer, mit diesen Fachwörtern zu jonglieren. Ja. Und jeder weiß ungefähr, was wohl gemeint ist, aber man muss nicht wirklich denken bis zum Ende. Ne? Also ich meine, Schopenhauer hat gesagt, nichts ist leichter, als so zu schreiben, dass kein Mensch es verstehen kann. Und das stimmt halt.
Für Worte, die aus der Zeit fallen, gibt es den Fachbegriff Archaismen, und Neuprägungen, die sich dann in den Wortschatz eingebürgert haben, heißen Neologismen. Von Abakus bis Zinnober, welche Wörter sollten wir bewahren? Ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur, zu dem Angeline Bauers schreibt, mein Mann ist Niederländer und liebt das Wort Fernweh. Eine Entsprechung gibt es im Niederländischen nicht. Auch im Deutschen hört man es kaum noch. Ein Wort, das ich hingegen schrecklich finde, ist dämlich. Das sollte nun wirklich aus unserer Sprache verschwinden. Danke für diese Meinung von Angeline Bauers. Und Bernd Ewert schreibt, ich hänge an dem Wort Herzensbildung. Da haben wir es wieder, weil ich es im Alltag nicht mehr höre und immer seltener Menschen mit Herzensbildung treffe. Darüber hinaus gefällt mir das Wort Antichambrieren ausgezeichnet. Die Bedeutung, Antichambrieren bedeutet ein langes Warten oder auch mehrmaliges Vorsprechen im Vorzimmer höher gestellter Persönlichkeiten oder Behörden. Antichambrieren. Mögen Sie das auch, Sieglinde Geisel?
Ja, das ist viel schöner als Klinkenputzen. Ne? Das ist die bösere Variante.
Muss man das bei Ihnen, wenn man bei Ihnen Schreibseminare machen möchte, muss man dann antichambrieren?
Nö, man schreibt mir eine Mail und dann arrangieren wir was.
Ja? Ist es egal, wie diese Mail formuliert ist? Oder sagen Sie, naja, jetzt wie, also schon an dem gemessen, wie die Mail klingt, weiß ich aber nicht, ob ich
Nein, ich bin absolut überzeugt davon, jeder Mensch kann schreiben lernen. Das ist nur eine Frage, wie lange es dauert und ob man sich den Problemen stellt. Aber wir haben alle reden gelernt, also können wir wohl auch schreiben lernen.
Barbara Alpen schaltet sich in unsere Diskussion aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Welche Wörter mögen Sie? Mögen Sie auch Herzensbildung? Wir hatten schon zweimal Herzensbildung heute.
Ja, sehr sogar. Und auch Lieblingsmensch.
Ha.
Das ist ein neues Wort aus dem Text. Und das finde ich auch ganz schön.
Häufig gesungen, ja.
Ja, eben. Aber ich wollte eigentlich jetzt zu dem Wort bewahren, bisschen querschlagen. Mhm. Mich ärgert ein Wort immer sehr oft. Und das Wort Mann, also M-A-N, weil wenn die Menschen interviewt werden oder in einer Talkrunde oder wenn sie sprechen und eigentlich von sich sprechen sollen, dann Menschen distanzieren sich immer von sich selbst. Das fällt mir ganz oft auf, dass kein Mensch, also die sagen immer alle, Mann hat gelitten, Mann hat sich wohlgefühlt, Mann hat eingekauft, Mann konnte nicht sprechen, Mann konnte nicht schlafen, war verletzt, will Gutes tun und so weiter und so fort. Und achten Sie mal bitte drauf, die Menschen sagen sehr, sehr selten, ich habe gelitten, ich habe mich wohlgefühlt. Also das ist ein Phänomen.
Kann es sein, Frau Geisel? Ja, kann es sein, dass man Mann sagt, Frau Geisel, weil das dann leichter ist, von sich zu erzählen, wenn man in der dritten Person spricht?
Ja klar, man ist dann ein bisschen in einem Schutzraum drin. Ja. Aber es nimmt eben, wenn ich sage, Sprache ist ein Energiesystem, das ist ein Energiefresser. Also es bekommt Energie, wenn ich den Mut habe, ich zu sagen. Mhm. Man ist sofort mit mir im Kontakt und ich muss aber dann eben auch mich ein bisschen nackt machen und bekennen, dass das ich war.
Mhm. Mhm. Und warum ärgert Sie das, Frau Öffn? Weil Sie sagen, also das ist mir nicht persönlich genug.
Ja, weil die Menschen können doch von sich selbst sprechen. Wenn sie es tun, warum distanzieren sie sich von ihrer Aussage, von ihrem Denken, von dem, was sie getan haben? Das ist immer so, als wenn ich nicht Mann
hatte. Ja, man übernimmt nicht wirklich Verantwortung für das, was man sagt, ne?
Da haben Sie völlig recht, ja. Das ist ganz, ganz, ich würde auch sagen, das stimmt einerseits.
Sehr geläufig.
Auf der anderen Seite Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man sich mit diesem Mann allgemein macht. Also Mann heißt ja, die anderen denken auch so. Und das ist dann so der Aspekt, wo man sagen kann, okay, so zu reden, das kann man auch ab und zu mal in Schutz nehmen. Aber mir fällt das auch sehr oft auf und es ist natürlich schöner, wenn jemand von sich spricht. Und mir ist auch aufgefallen, dass es eher Mann mit Doppel-N ist, wo das sehr viel häufiger auftaucht als bei Frauen.
Sehr interessant. Schöner Aspekt. Frau Alpen, wir danken Ihnen sehr. Jetzt ist sie weg. Ich hab sie weggedrückt, Frau Alpen. Entschuldigung, rufen Sie uns ruhig nochmal an für den zweiten Aspekt. Ich bin gerade zu flott gewesen, weil ich nämlich schon Ines Schönfelder im Visier hatte, die uns auch anruft aus Berlin zum Thema von Abacus und Zinnober. Guten Morgen, Frau Schönfelder.
Guten Morgen. Hi. Nee, leider ist es jetzt eher wieder ein Rückgriff. Ich rufe nochmal wegen des Fräuleinwunders an.
Okay.
Es ist schon eine Weile her, das Thema. Aber leider greift die Rückbesinnung ein bisschen kurz. Denn tatsächlich ist das Fräuleinwunder eine ganz schöne Geschichte. Die jungen Frauen, die nach dem Krieg in Deutschland den amerikanischen Soldaten begegnet sind, die haben ihren Friedensbeitrag in Anführungsstrichen dadurch geleistet, dass sie sich mit diesen jungen Soldaten zusammengetan haben. Die haben geheiratet, sind mit denen oft in die USA gegangen, was damals eben ja auch noch ein Traum war für das kriegszerstörte Deutschland und oder für die Menschen, die hier waren und hier lebten. Und dass diese Frauen sich mit den ehemaligen Kriegsgegnern oder umgekehrt die Kriegsgegner, die Sieger mit den Verlierern zusammengetan haben und dadurch, dass sie Familien gegründet haben, eben einen kleinen persönlichen Beitrag geleistet haben zum Weltfrieden. So ist es verstanden worden. So hat man gesagt, das ist das Fräuleinwunder. Der Mann sieht das Fräulein und sieht eben nicht darin, dass es die Feindin ist oder dass es eine Angehörige der Kriegsverlierer ist.
Frau Geise.
Das finde ich eigentlich wiederum vielleicht ein altmodisches Wort. Ja. Klar, stammt ja auch aus dem Ende der 40er Jahre, dieser Begriff. Mhm. Aber die Idee, die dahinter steht, ich finde, die kann man so schön finden, dass man das gerne nochmal wiederholen könnte ohne Krieg, dass sich Menschen einfach unbesehen, woher sie stammen und wer oder was sie vertreten oder darstellen.
Ja, schön, dass Sie den Gedanken noch mit reingebracht haben, Frau Schönfelder. Frau
Geise. Ja, genau. Ich meine, wer weiß denn das noch? Also Das ist toll. Mir war das jetzt auch nicht so bewusst, dass es diese Geschichte hat. Das ist eben auch das Tolle. Ne? Wörter haben zum Teil eine unglaublich interessante Geschichte, die uns ganz viel über die allgemeine Geschichte erzählt.
Mhm. Frau Schönfelder, wie halten Sie es mit dem Gendern? Also wir gendern uns einen Wolf, finde ich manchmal bei der deutschen Sprache. Und manchmal, ich merk's bei mir, natürlich benutze ich auch immer die weiblichen Formen, aber ganz viele Menschen um mich herum sagen, so redet doch eigentlich keiner. Also es ist doch viel zu anstrengend, immer Hörerinnen und Hörer und Schülerinnen und Schüler zu sagen. Und kann man nicht mal was anderes dafür erfinden? Ja, kann man, mir fällt aber nichts ein. Wie geht es Ihnen damit?
Also ich finde das völlig okay, wenn einem das wichtig ist, dass man Schülerinnen und Schüler, Hörer und Hörerinnen sagt. Ich finde ganz, ganz furchtbar die leider auch im Deutschlandfunk sehr beliebte Version der Singer-Songwriterin. Man kann es eigentlich auch nicht aussprechen.
Dieses eingedeutschte, gegenderte.
Singer-Songwriterin, ja. Also das gibt es nur gar nicht, weil die Amerikaner eben oder die Engländer nicht mit IN gendern am Ende. Und ich fände es, wenn es Ihnen wichtig ist, es zum Ausdruck zu bringen, dass eine Frau, die Mariah Carey heißt und garantiert schon vom Namen her kein Mann sein kann, oder Hildegard Knef kann kein Mann sein vom Namen her. Aber wenn Sie nochmal betonen wollen, es handelt sich dabei um eine Frau, dass es dann eben heißen muss, die Sängerin und Texterin oder Dichterin oder Autorin oder sowas. Und so eine verhohene Piepelung der Sprache finde, sind dann solche Sachen wie die Zuhörer, innen, dass man das Sternchen quasi noch mitspricht, weil Ja, ich denke, der Sprecher sollte wissen, wie oder sollte entscheiden, was ihm wichtig ist, aber er soll die Sprache nicht verhonepiepeln. Ist übrigens ein schönes Wort, finde ich, verhonepiepeln. Ja. Und zum anderen, was mich zum Beispiel sehr, sehr stört, ich habe letztens in einem Klappentext von einem ganz tollen Buch, was ich gerade lese, gelesen, das ist eine Autorin. Diese Autorin ist aber nicht sofort als Autorin erkennbar im Titel, weil ihre Vornamen nur mit den Anfangsbuchstaben benannt werden.
Ja.
Und erst wenn man im unteren Ende des Klappentextes ankommt, heißt es, sie hat so und so viele Preise bekommen. Also jetzt weiß ich, sie ist eine Autorin, weil oben ist immer nur vom Autor die Rede. Und wenn ich jetzt eine Person habe und ausschließlich nur von einer Person spreche und diese Person ist eine Frau, ich da aber die männliche Form benutze, finde ich das einfach ignorant.
Herr Graf, bleiben wir mal bei dem schönen Beispiel von Frau Schönfelder, der Singer-Songwriterin. Was man wirklich nicht aussprechen kann. Also dieses eingedeutschte, gegenderte. Würden Sie sagen, Leute, lass uns mal versuchen, das wirklich zu übersetzen und nicht so. Das ist ja eine Neuschöpfung. Kann man ja auch jetzt positiv wenden und sagen, wieso? Kann man doch mal versuchen. Ist ja lebende Sprache.
Die Vorschläge von Frau Schönfelder, die fand ich schon sehr, sehr gelungen. Sprache ist ja eigentlich was Selbstverständliches. Und sie wird da kompliziert, wenn und sichtbar kompliziert, wenn es um Dinge geht, die halt nicht, die auch manchmal ungelöst sind. Und diese Genderfrage ist halt sozusagen in der Benutzung unserer Sprache noch ungelöst. Und man kann das nicht per Dekret ändern, dann bekommt es was extrem Künstliches. Das muss halt irgendwann über die Zeit und ich glaube auch so an die Kraft der Sprache, das wird sich verändern, aber es wird eben dauern. Und so die Allmacht der Männer hat sich natürlich in der Sprache auch manifestiert. Und das braucht wahnsinnig viel Zeit, bis sich das anders gewichtet. Aber das wird früher oder später so sein.
Ja, ein Problem beim Gendern ist auch, ich bin ein bisschen erkältet, also wenn man und ich sage, die Sprache ist ein Energiesystem, dass es alles Energie verliert. Also wenn ich einen Text mit dem Sternchen gendere und das so spreche, ich hatte mal eine Diskussion bei uns zu Hause am Familientisch, eben wieder mein satirischer Sohn, und habe so erklärt, ja, weißt du, das Problem ist eben, wenn du eine Rede hältst, wo du die Leute wirklich aufrütteln willst, dann schießt du dir ins Knie damit. Und dann hat er gesagt, aber ich habe noch kein gutes Beispiel dafür. Und sagte, ah, ich weiß, was du meinst, Mama, ne? Arbeiter innen, zu den Waffen, das geht nicht. Und dann dachte ich, ja genau, das ist es. Ne? Also wir tun uns keinen Gefallen damit. Obwohl ich bin mit dem Anliegen völlig einig, aber der Weg dahin, also wenn wir die Sprache so behandeln, mir kommt das immer vor mit diesem Sternchen, wie wenn man in einen Luftballon reinsticht und die Luft ist raus aus dem Wort.
Also mich macht das oft so unsicher, wenn jetzt derjenige, der mir gegenüber sitzt, aber darauf besteht, dass ich PraktikantInnen sage, weil sie eine PraktikantIn ist. Dann denke ich, ja, ich will ja jetzt auch einen Gefallen tun, will jetzt auch irgendwie respektvoll sein. Würden Sie sagen, ach nö, eigentlich darf jeder so sprechen, wie er möchte?
Puh, ja, das ist ein großes Problem.
Frau Geisel, wir hatten das eben schon mal ganz kurz. So für Worte, die aus der Zeit gefallen sind, gibt es diesen Fachbegriff Archaismen und für die Neuprägungen die Neologismen. Bilden wir denn wirklich Neologismen oder übernehmen wir einfach nur Wörter aus anderen Sprachen und fummeln uns dadurch sowas Neues zusammen? Also wann ist ein Wort wirklich neu?
Es ist ganz schwer, Wörter zu erfinden, muss ich sagen. Also ich kenne, mir fällt nur ein erfundenes Wort auf, das kennen Sie alle und das ist Google. Und zwar hat das offenbar 1938 der 9-jährige Neffe eines amerikanischen Mathematikers erfunden. Es bezeichnet eine Zahl mit 100 Nullen. Und offenbar hat er dafür ein Wort gesucht und hat Gogol gesagt. Und dann haben sie das, das wurde dann übernommen analog, weil es quasi die potenziell unendliche Anzahl der Webseiten bezeichnen soll. Ja, ja. Weiß ich alles auch nur aus Wikipedia, habe ich nochmal nachgeguckt. Aber sonst ist es so, dass die Sprache vor allem Dinge übernimmt. Also wenn man zum Beispiel die Luftschifffahrt, habe ich beinahe gesagt schon, da hat man ganz viele Begriffe aus der Schifffahrt übernommen. Ne? Mhm. Also warum soll ein Flugzeug ein Ruder haben oder einen Rumpf? Ne? Und der Pilot und der Steward, das sind alles Worte, die wir aus der Schifffahrt übernommen haben. Also das so funktioniert es schon meistens.
Wie ist es mit der Willkommenskultur? Das war mal eine Weile en vogue, als die Willkommenskultur auch da war und jetzt gibt es das gar nicht mehr so häufig. Ist das eine schöne neue Wortschöpfung?
Ich fand das eine schöne Wortschöpfung, ja. Mich hat das gefreut.
Herr Graf, wie ging es Ihnen mit der Willkommenskultur?
Ja, mir ging es ebenso. Das ist ein sehr, sehr schöner Begriff. Aber ein Aspekt, der ein sprachgeschichtlich sehr interessanter Aspekt, ist der Versuch der Verdeutschungen. Also es haben sich halt Leute hingesetzt und haben nach deutschen Entsprechungen für Wörter aus dem Lateinischen, aus anderen Sprachen gesucht. Und das hatte verschiedene Aspekte. Also es gab den Aspekt der einfachen Sprache. Julius Campe zum Beispiel hat 11.000 Wörter verdeutscht. Und sein Ansatz war, er wollte den weniger gebildeten Schichten damit die Teilhabe am Diskurs ermöglichen. Und nach 1870 zum Beispiel gab es auch ganz viele Ansätze in die Richtung, die waren aber eher nationalistisch. Man wollte das Englische, das Französische aus der deutschen Sprache irgendwie verdrängen. Und da wurden Tausende von Wörtern neu erfunden. Ja? Die Anschrift für die Adresse oder der Verfasser für den Autor, die Bücherei für die Bibliothek, das sind alles Wortfindungen von einzelnen Germanisten oder Sprachwissenschaftlern, die dann in unsere Alltagssprache integriert wurden. Und die nicht durchgesetzten sind natürlich noch viel spannender.
Sie haben ja eben,
da gibt's,
ja, Sie haben eben mal den, Jean-Paul angesprochen, für Sie einer der kreativsten Wortschöpfer der deutschen Sprache damals. Wer gehört heute für Sie dazu? Gibt es so Autorinnen und Autoren, von denen Sie sagen, oder auch Fachleute, Experten, von denen Sie sagen, jo, die sind ganz weit vorn beim Wortschöpfen?
Ich weiß gar nicht, ob so das einzelne Wort kann sehr, sehr schön sein und das prägt sich ein, aber Literatur geht natürlich dann noch einen Schritt weiter. Für mich ist Peter Kurzeck immer jemand gewesen, der da haben sich für mich Welten aufgetan. Diese präzise, schöne Beschreibung des ganz alltäglich Banalen, das hat mich immer wahnsinnig beeindruckt.
Was sind denn die Treiber für neue Wörter? Woher kommt der Grundstoff?
Naja, also eines ist natürlich, wenn neue Dinge kommen. Jetzt, wir haben ja eine riesige Wortneuschöpfungsmaschinerie am Laufen mit der ganzen Digitalisierung.
Ja.
Und da gibt es auch Wörter, die wirklich fehlen. Ne? Also man sowas wie herunterladen oder hochladen, sagt man jetzt Englisch downloaden und wie dekliniert man es dann? Gedownloadet oder downgeloadet und so weiter. Ne? Man hat da ganz viele Probleme am Hals. Und was mich sehr bewegt, ist eine sprachliche Lücke. Wir haben noch kein gutes Wort für das, was nicht online ist.
Ja.
Also wenn ich sage, ja, online ist es so und so, aber ich hatte mal gesagt, im wirklichen Leben, dann hat mir ein Freund gleich gesagt, hör auf mit den Phrasen, das digitale Leben ist sowas von wirklich. Und da hat er natürlich recht. Also das physische Leben oder das
das Analoge?
Kein Mensch hätte je gesagt, das finde ich furchtbar, das ist eine reine Verlegenheit. Also es gibt überhaupt keinen Sinn, vom analogen Leben zu sprechen, wenn ich jetzt wirklich leibhaftig irgendwie einkaufen gehe und nicht bei Amazon. Also das ist, da gehe ich nicht im analogen Leben einkaufen.
Wir können ja mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Also Frau Geisel sucht nach einem sprachlichen Gegensatz, wenn etwas nicht in der Online-Welt zu finden ist, richtig?
Ja, genau. Und das war früher ja das einzige Leben, das wir kannten. Darum hatten wir kein Wort dafür.
Komm, wir gucken mal, wir haben ja immer total schlaue Hörer. Herr Graf, bevor ich den schlauen Hörer Werner Schäfer dran nehme.
Genau, ich habe mal ein Buch verlegt, das hieß Analog ist das neue Bio.
Und, sehr schön.
In diesem Titel steckt eigentlich sehr, sehr viel drin.
Oh ja, genau.
Es ist eben diese Zuwendung wieder zum Physischen, eben als Gegenreaktion. Und,
aber es ist ein energieloses Wort. Analog lebt doch nicht als Wort.
Ja, das lebt vielleicht nicht als Wort. Das beschreibt halt einfach nur die Sehnsucht, sich wieder diesen analogen Dingen.
Ja, die Sehnsucht nach dem wahren Leben, aber das ist doch nicht das analoge Leben.
Also, komm, wir fragen mal Werner Schäfer aus Trier. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Leider habe ich dafür auch keine Antwort. Ich tut mir leid.
Herr Schäfer, um welches Wort geht es Ihnen?
Es geht mir um das Wort Arznei. Ich habe gar keine besondere Affinität zu dem Wort, aber es erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit und auch an die Kinderbücher, die es damals gab. Da kam das Wort Arznei noch recht häufig vor. Ich glaube, sogar im Struwwelpeter ist es drin, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass das Wort heute durch modern klingendere Wörter wie Medikament ersetzt wird, was ja ein ganz normaler sprachlicher Prozess ist. Ein Wort verschwindet oder tritt in den Hintergrund, das andere tritt in den Vordergrund. Es gibt da aber auch noch einen schönen sprachhistorischen Aspekt, nämlich man ist wahrscheinlich dazu geneigt, das Wort Arznei als ein deutsches Wort anzusehen und Medikament als ein Fremdwort. Das stimmt aber nicht, es sind beide Fremdwörter.
Aha.
Also Arznei ist von Arzt ja offensichtlich abgeleitet und Arzt wiederum ist aus dem Griechischen abgeleitet. Das hat also was mit Arch, also im Englischen gibt es ja den Archangel, den Archduke, also im Deutschen ist das komischerweise Erz geworden.
Ja.
Also das war der Erzmediziner sozusagen, der erste der Mediziner und daraus ist unser Wort Arzt, was uns heute ganz deutsch vorkommt, abgeleitet worden. Und das ist mir immer ein Anliegen, weil ich ein bisschen auf dem Kriegsfuß liege mit der Fremdwortschimpferei.
Ja.
Also Fremde, wir haben viele fremde Wörter, von denen wir gar nicht merken, dass es fremde Wörter sind.
Das müsste doch dem Verleger Peter Graf, der den Verlag Das kulturelle Gedächtnis entwickelt hat und aufgebaut hat, das müsste doch bei Ihnen Tor und Tür öffnen, was Werner Schäfer gerade sagt, oder? Herr Graf.
Ja, das ist natürlich so. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Wörter, die in unsere Sprache und in unseren Sprachgebrauch aufgenommen werden. Und das stimmt auch in gewisser Weise nicht. Also man denkt immer, die Anzahl der Anglizismen nimmt ständig und permanent zu. Das stimmt aber auch nur für bestimmte Lebensbereiche. Bei der Duden-Ausgabe zum Beispiel, seit Anbeginn, seit der ersten Ausgabe 1880 bis heute bei der 27. Ausgabe, der prozentuale Anteil an Anglizismen, an Wörtern aus anderen Sprachen, liegt immer gleich bei etwa 5%.
Mhm.
Und natürlich nimmt dieser Anteil zu, aber prozentual sind es eben immer 5% geblieben. Und das ist eigentlich auch ganz interessant. Die eigene Wahrnehmung sagt einem was anderes, die Statistik spricht dagegen.
Was möchten Sie mit diesem Verlag, Das kulturelle Gedächtnis, was möchten Sie da bewahren? Also Ihr Leitgedanke heißt Astu nun wie, heißt übersetzt?
Bitte? Ich
ja,
die Frage
Ihr Leitgedanke, jetzt, der Leitgedanke Ihres Verlages, Das kulturelle Gedächtnis, heißt Astu nun wie. Was ist das überhaupt für eine Sprache? Was bedeutet das?
Das bedeutet eigentlich nicht durch Kraft, sondern mit List.
Okay, und was soll da mit List geschehen beim kulturellen Gedächtnis?
Ja, unser Ansatz ist, wir verlegen tatsächlich nur Texte aus der Vergangenheit, Romane, Lebenserinnerungen, Essays.
Mhm.
Und uns geht es darum, den Blick mal zurück zu wagen. Und alle Bücher haben eine Verbindung zur Gegenwart. Es geht um Fragen, die uns heute umtreiben. Und unsere Idee ist, lass uns mal zurückschauen. Wie wurden früher Diskurse geführt? Gab es Antworten? Wie hat man gestritten? Wie wurden Konflikte ausgetragen? Das kann einem sehr helfen, die eigenen Gedanken zu ordnen. Und dieser ganze Schatz an Wissen, der in der Vergangenheit liegt, den immer wieder mal anzuzapfen und für die Gegenwart zu nutzen, das kann sehr hilfreich sein.
Werner Schäfer, danke, dass Sie Ihren Wissensschatz auch ausgebreitet haben. Vielen Dank nach Trier. Ralf Schäffler aus Potsdam schreibt, mein geschätztes Wort hat jede oder jeder täglich im Mund, die Laffe, also das, was vorne am Löffelstiel dran ist. Martina Schellhorn aus Berlin erzählt, meine Großmutter, eine Berlinerin, geboren 1900, benutzte Wörter, die ich sehr mochte, aber heute kaum noch höre. Fabelhaft zum Beispiel, wobei jede Silbe betont wurde. Der Begriff für höchstes Erstaunen und Bewunderung aber war Donnerknispel. Ah, das ist ein schönes Wort. Ich benutze es heute, wenn ich es heute benutze, dann ernte ich nur große Verblüffung. Und jetzt hat sie eine Frage. Im Westen wird häufig von Vetter gesprochen, obwohl sich längst Cousin eingebürgert hat. Das weibliche Gegenstück aber ist Base. Hierbei ist es üblich, Cousine zu sagen. Wieso, Herr Graf? Ist das regional unterschiedlich oder wie würden Sie das erklären?
Oder ja, ich würde denken, dass das so ist. Ich würde sogar vermuten, dass Cousin und Cousine länger im Sprachgebrauch ist, zumindest im Bildungsbürgerlichen, und dass es regional bedingt vielleicht sogar noch viel mehr Begriffe für die Cousine und den Cousin gibt. Und die Base, das kenne ich, aber ich komme aus dem Rheinland, da habe ich das nie gehört. Also da zeichnet sich eigentlich schon ab, dass es regional unterschiedliche Wörter und Anwendungen geben wird.
Mhm. Sie kommen aus dem Rheinland, haben aber eine ganze Weile in Zürich gelebt. Verändert sich eigentlich Ihre Sprache oder die Sprachmelodie, wenn Sie zurückfahren zu Freunden nach Zürich?
Ja, unbedingt.
Echt?
Sofort. sie verändert sich auch, wenn ich ins Rheinland fahre, wo ich auch lange nicht mehr lebe. Da bekomme ich wieder diesen rheinischen Singsang, der, wenn ich in Berlin bin, ein bisschen zurückgedrängt ist. Und wenn ich in der Schweiz bin, sofort. Ich habe nie probiert, Schweizerdeutsch zu lernen. Das fand ich immer ein bisschen anbiedernd. Ich mag die Dialekte und verstehe die auch sehr gut. Aber die Melodie habe ich sehr, sehr schnell angenommen.
Tatsächlich.
Und das mag ich auch sehr gerne.
Es ist jetzt gemein, Frau Geisel, Sie sind ja Schweizerin. Wollen wir einen Peter Graf mal so eine Schweizer Sprachmelodie nennen lassen, vormachen lassen? Machen Sie mal, Herr Graf. Dann kann Frau Geisel sagen, ob Sie es gut können. Also nee, wie verändert sich die Melodie?
Stellen Sie sich vor, Sie sind in Zürich.
Ja, ich kann das tatsächlich jetzt nicht so nachmachen.
Ja, das ist ja klar.
Ich hab einfach nicht das Talent, das jetzt direkt zu tun, aber es ist einfach so.
Nutzen Sie denn, Herr Graf, wenn Sie dann, ja, aber wenn Sie in die Schweiz kommen, nutzen Sie dann so Idiome, also Begriffe, die Sie wirklich nur in der Schweiz verwenden? Also was weiß ich, Sie kommen da mit dem Rad um die Ecke und sagen, ich komme heute mit dem Velo.
Ja, genau, das mache ich. Oder ich parkiere. Es gibt einfach so eine Handvoll Helvetismen, die man dann einfach annimmt, die dann ja nicht Dialekt sind, sondern eigentlich aus der Hochsprache kommen. Ja, die benutze ich dann, weil es viel einfacher ist. Man versteht sich halt besser.
Sagen die Schweizer eigentlich, es nimmt mich Wunder, wenn sie was...
Ja, es nimmt mich Wunder. Das sagen wir durchaus.
Sie sagen das dann auch, Herr
Graf? Ja, ja. Aha.
Das sage ich dann auch.
Wir hören uns mal an, was Heidi Höhn aus Berlin zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Frau Höhn.
Ja, guten Morgen. Ich habe gerade noch gedacht, was für eine schöne, warmherzige Sendung Sie dort haben. Und ich habe eigentlich ein Thema, was nicht so gut ist, was ich jetzt anbringen will. Und zwar bezieht sich das auf den ersten Teil Ihrer Sendung, wo Frau Geisel dann vom Wutbürger sprach. Mhm. Und meine Anregung wäre jetzt gerade nach dem, was jetzt auch tatsächlich passiert ist, ob man nicht mal eine Liste, also ob solche Experten wie Frau Geisel und Herr Graf nicht mal eine Liste etablieren könnten zu Gewalt und Hass ausdrückenden Wörtern und dass man diese Liste dann den und vielleicht auch noch die Phrasen, die dazu gehören, und dass man solch eine Liste dann den Parlamentariern schickt und ihnen sagt, sie sollten doch solche Wörter nicht gebrauchen im deutschen Parlament.
Hm.
Das wäre so meine Idee.
Eine gute Idee. Welche Wörter fallen Ihnen da auf Anhieb ein, Frau Höhn, außer ja, Wutbürger?
Sowas, alles diese Rhetorik, die von den Populisten eben in den Vordergrund gerückt wird. Wir haben ja alle, so zum Beispiel dieses Wort Wutbürger, mhm, ne? Das ist ja zum Beispiel ein Ziel. Warte, wir sehen das ja auch zum Beispiel bei Trump. Das sind ja immer wieder eigentlich ein geringer Wortschatz, der aber immer mit einer starken Schwarz-Weiß-Malerei einhergeht. Ja. Und das scheint ja auch dann, wir wissen ja auch, Reden führt zum Handeln. Und wenn gewaltgetränktes Reden so sich etabliert, dann führt das auch zum gewalttätigen Handeln.
Frau Geisel, das entspricht ja schon auch Ihrer Theorie. Sie sagen, mit Worten ordnen und deuten wir die Welt. Also zum Beispiel, wie wir die Menschen nennen, die nach Europa kommen, das hat einen Einfluss darauf, wie wir sie behandeln. Das geht ja schon auch in die Richtung dessen, was Frau Höhn erzählt hat. Was halten Sie von Frau Höhns Idee, so eine Liste zu erstellen?
Das freut mich, dass sie die Idee hatte. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, weil mit Sprachzensur man sofort Widerstand schafft. Also es ist viel klüger, das durch die Hintertür zu machen. Also ich meine, das lernt man beim Kindererziehen. Also wenn man möchte, dass ein Verhalten aufhört, muss man aufhören, dagegen zu kämpfen, weil das erzeugt nur den Widerstand, der das perpetuiert. Und das, ich meine, ist ja ganz viel rechtspopulistisches Verhalten, hat ja was Infantiles. Je mehr, also auch diese ganze Provokationslust, die die haben. Darum glaube ich nicht, dass das erfolgreich wäre. Es gibt aber inzwischen ganz interessante Analysen der rechten Rhetorik und ich möchte Sie sehr hinweisen auf das Buch von Heinrich Detering, Was heißt hier wir? Das sind nur 60 Seiten bei Reklam erschienen und das ist eine unglaublich kluge Analyse der ganzen Sprachverfahren. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und damit arbeiten, das hat, glaube ich, mehr, also es ist völlig richtig, was Sie sagen, die Liste würde uns bewusst machen, was für Wörter das sind. Aber das ist etwas, was man in der Diskussion, glaube ich, erarbeiten muss und nicht per Verbot oder so erreichen kann.
Naja, das wäre ja eine freiwillige Sache und daran könnte man ja dann auch erkennen, wer sich daran hielt oder nicht. Also das nur als Leben, aber das ist ja schon was ganz Interessantes. Dann ist die Frage, also mir geht es eigentlich darum, dass man vielleicht auch genau auf dieser sprachlichen Ebene, die ja Bedeutung hat, die wichtig ist, da irgendwie eine Grenze setzt oder zumindest da, dass die Leute sich identifizieren können mit dem, was sie nicht machen wollen.
Ja, das Ganze, das haben wir schon, das nennt sich Political Correctness und da ist ein Riesenstreit drum.
Das Herr Graf, genau, ich würd gerne Ihre Meinung dazu hören, zum Vorschlag von Frau Höhn. Also wir reden von der Liste.
Beim Duden. Ja. Da bin ich wieder beim Duden, um ein interessantes Beispiel zu nennen. Natürlich musste die erste Dudenauflage nach 1945 massiv überarbeitet werden. Und 5% des Gesamtwortschatzes in der Duden-Auflage, die während des Krieges erschienen ist, oder es gab zwei während des Nationalsozialismus, 5% der Wörter waren kontaminiert und mussten tatsächlich gestrichen werden. Und es gab in den 50er Jahren ein wirklich sehr beeindruckendes Buch, das hieß das Wörterbuch des Unmenschen von Dolf Sternberger, der in Essays eigentlich dann kenntlich gemacht hat, wie viel von dem Sprachgebrauch dann doch noch in der Alltagssprache verhaftet geblieben ist. Und die Leute haben es gar nicht gemerkt. Aber es hat die Sprache und das Reden miteinander gewalttätiger gemacht, als es vorher gewesen ist. Und das schleicht sich halt oft wie so ein Gift in die Alltagssprache rein und man muss da sehr behutsam mit umgehen.
Ich denke, es ist vor allem immer ein Wechselspiel zwischen Denken und Reden. Ne, genauso wenig, wie wir jetzt die Gleichberechtigung durchsetzen durch das Gendern der Sprache. Das kommt mir manchmal ein bisschen vor wie eine Ersatzschlacht. Ich weiß nicht, ob irgendeine Frau gleich viel verdienen wird, nur weil wir jetzt brav gendern. Ist aber etwas, was wir machen können, darum haben wir so ein gutes Gefühl dabei. Und das sind halt alles auch diese anderen Sachen. Also man wird nicht eine Gesellschaft vom Rassismus heilen, wenn wir aufhören, rassistisch zu sprechen. Das ist etwas, was miteinander hin und her geht. Ne? Aber man kann natürlich
ja,
das aufheizen.
Dieser Aspekt, den die Hörerin gerade, Frau Höhn, genannt hat, der ist halt eben schon sehr wichtig.
Absolut, ja.
Die Sprache ist, gewalttätige Sprache ist die Vorstufe zu physischer Gewalt. Das ist einfach so. Und das muss man einfach wissen und deswegen muss man dem auch was entgegenstellen, auch sprachlich entgegenstellen. Also mich treibt das sehr um.
Ja, ich denke auch, dass man sich bekennt. Also wenn jemand rassistische Sprache benutzt, dass man Einspruch erhebt und das nicht einfach dem durchgehen lässt, sondern sagt, hör mal, das ist menschenverachtend, ich finde das falsch, ich sehe das anders. Oder ihn auch fragt, woher nimmst du das Recht, Menschen, die dir nichts zuleide getan haben, die du nicht kennst, abwertend so über sie zu sprechen.
Frau Höhn, vielen Dank für den Impuls aus Berlin. Frau Geisel, wenn man in Peter Grafs Buch guckt, dann findet man da Wörter wie Rabenherz oder Querarsch. Da hat man sofort ein Bild. War unsere Sprache früher bildreicher als heute?
Das möchte ich instinktiv gerne verneinen, ohne dass ich jetzt zeitgenössisch ähnliche Dinge habe. Wobei wir haben ja die Herzensbildung, die hat ja offensichtlich überlebt, die wir immer noch haben. Aber es ist schon, ich meine, es gibt so einen tollen Aufsatz von Schopenhauer über Schriftstellerei und Stil. Und der, erstens findet man da ganz tolle Wörter, weil Schopenhauer ja so schön arrogant ist und er hat unendlich viele Wörter für die Alltagsköpfe, Querköpfe, Schafsköpfe, Strohköpfe, gewöhnliche Köpfe, was weiß ich. Also da kommt ihm, da ist er sehr produktiv. Aber er zeigt auf, dass damals schon genauso unverständlich und so schrecklich geschrieben wurde wie heute. Also die Wissenschaftssprache, die sogenannte, oder die irgendwie, dass man klüger scheinen möchte, als man eben ist, qua Sprache, die niemand versteht und dass sich da niemand traut zu sagen, er versteht es nicht, weil er dann zugibt, dass er eben zu dumm dafür sei und so weiter. Da hat sich überhaupt nichts verändert.
Ah. 123 Jahre, Herr Graf, hat es gedauert, das Belegwörterbuch der deutschen Sprache zusammenzustellen. Die Brüder Grimm sind nur bis F gekommen. Wie sind Wörter wie oder Wörter aus Mein Kampf oder aus dem Völkischen Beobachter in dieses Wörterbuch reingerutscht?
Ja, die Germanisten haben ja weitergearbeitet, sich Buchstabe für Buchstabe durch diese Zettel, das waren ja alles verzettelte Wörter, gearbeitet. Und da waren natürlich auch nationalsozialistisch gesinnte Menschen dabei. Und die haben dann vielleicht auch im vorauseilenden Gehorsam dann auf einmal Belegzitate gesucht, die eben aus Mein Kampf oder dem Völkischen Beobachter waren. Erstaunlich ist, und das ist nun mal das Wortmuseum der deutschen Sprache, dass das hinterher nicht durch andere Belegzitate ersetzt wurde. Das finde ich sogar ein bisschen skandalös, muss ich sagen.
Ich finde, man sollte es drin lassen und kommentieren. Also gerade, was Sie sagen, es bildet ja ab, was der Zustand der Sprache damals war.
Ja, man soll die Wörter drin lassen, aber man muss nicht unbedingt ein Zitat von Adolf Hitler drin haben. Das finde ich eben nicht. Oder es muss eine Kommentierung dazu.
Genau.
Genau, das ist eigentlich vielleicht sogar die beste Lösung.
Das Grimmsche Wörterbuch ist ja ein Spiegel der Geschichte. Ist es denn auch, Herr Graf, ein Spiegel des Antisemitismus?
Ja, das ist es durchaus. Die ganzen Ressentiments, die es gerade dargegeben hat seit dem frühen Mittelalter oder noch länger, die finden sich da wieder. Auch sehr viel früher. Also Judenlümmel, Judenmauschel, Schacher Judenpack, das sind Wörter, die auch im Grimmschen Wörterbuch sind und die wurden nicht zwischen 33 und 45 da reingeschrieben, sondern die waren ganz früh im Sprachgebrauch und die finden sich da eben auch. Und die ganzen Ressentiments, die manifestieren sich eben auch in Sprache und deswegen gehören sie in gewisser Weise auch dazu. Ja.
Kann man einordnen, zu welcher Zeit es die größten Ausmistungen gegeben hat? Also war irgendwie so nach der Kolonialzeit, dass man irgendwann gesagt hat, so jetzt müssen wir mal gucken, dass wir solche Wörter rausnehmen aus unserem Sprachgebrauch?
Nach der Kolonialzeit wurden Wörter gestrichen, aber wir haben ja eigentlich unsere eigene Kolonialgeschichte nie wirklich aufgearbeitet. Ganz anders als die Zeit zwischen 1933 bis 1945. Und deshalb sind das erstaunlich wenige Wörter, die dann gestrichen wurden. Das waren dann eher die Beschreibung von Landschaften, von Städten, von Regionen in Ost-Westafrika, die brauchte man halt nicht mehr. Oder irgendwelche Behörden, die wichtig waren da in den Kolonien, die dann keine Funktion mehr hatten und diese Wörter sind rausgefallen und es gab nicht wirklich ein Bewusstsein dafür, wie hat man sich denn gegenüber diesen Völkern und diesen Menschen verhalten. Das gibt es wirklich tatsächlich nur in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Mhm. Annika Pannemann aus Hamburg schreibt uns: Zwei Wörter, die mich an meine Kindheit erinnern, sind Tinnef und Kokolores. Ich bin Lehrerin an einer Grundschule und merke, dass die Kinder diese Wörter, auch wenn sie sie vorher noch nicht gehört haben, immer im Zusammenhang verstehen. Sie lachen über den Klang, wissen aber, was gemeint ist. Das freut mich. Ich habe gestern mit meiner Nichte gesprochen und habe gesagt, na, seid ihr am Wochenende, die ist Anfang 20, habe ich gesagt, seid ihr am Wochenende mit eurer Clique unterwegs? Dann hat die sich totgelacht und hat gesagt, ach, Clique, das ist ja auch ein schönes Wort. Dann habe ich gesagt, was würdest du denn sagen? Dann war Pause, sagt sie, ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht, irgendwie so Crew. Ist es das auch wieder, dass wir, Frau Geisel, an diesen ganzen Anglizismen eben nicht vorbeikommen? Also Sie haben eben auf Google hingewiesen und wir haben ja unglaublich viele Wörter wie Tinder und Selfie und ich weiß nicht was alles, die wir jetzt auf dem Tisch haben, mit denen wir uns aktuell auseinandersetzen müssen.
Es ist ganz normal. Also das ist das, was früher das Französische war und noch früher das Lateinische war. Also Sprachen befruchten einander immer. Und immer wird dann darüber diskutiert, dass man die aktuelle Sprache, aus der man die Wörter sich holt, dass die quasi eine Überfremdung sei oder man davon wieder wegkommen muss. Die Diskurse gibt es, seit es die Sprache gibt.
Ja. Wenn wir Wörter aus dem Englischen übernehmen, also wie zum Beispiel Influencer, oder wir erfinden englische Wörter wie Handy, versuchen wir...
Wellness ist ja auch so ein schönes, ne?
Was ist das für ein Beweggrund? Versuchen wir dann, uns irgendwie international zu geben, uns modern zu geben, weil deutsche Wörter altmodisch klingen? Oder sind wir einfach nur zu faul, uns was anderes einfallen zu lassen?
Ja, es ist ein bestimmtes Lebensgefühl, was sich damit eben auch transportiert, ne? Es ist einfach cool zu sagen. Und ich meine, kühl. Es ist sowieso absurd, dass wird das cool. Etwas ist entweder cool oder es ist hot. Ich meine, das ist ja überhaupt. Und das ist übrigens ich habe mal einen Amerikaner gesprochen, der eine Weile in Deutschland gewohnt hat und gesagt, also jetzt war ich einkaufen und da habe ich was gekauft, Hot Socks. Ich meine, was macht ihr mit unserer Sprache? Stimmt ja auch, ne?
Frank Ulich ruft uns an aus Bernau. Guten Morgen.
Guten Morgen. Es gibt Worte, die verschwinden, weil das Gerät, was sie bezeichnen, es nicht mehr gibt. Ich denke da an den Tauchsieder. Der Nachfolger vom Tauchsieder ist leider nur ein Wasserkocher geworden und ein Wassersieder.
Bedauern Sie das?
Ja, ein bisschen, weil Sieden eigentlich ein wunderschönes Wort ist. Leider völlig aus der Mode geraten.
Ja, auch Tauchsieder ist einfach toll, ne? Stimmt schon.
Wie ist es mit den Wörtern, Herr Graf, die wir, da haben wir ganz am Anfang der Sendung auch mal drüber gesprochen, die nach der Wiedervereinigung eigentlich auch wieder vereinigt wurden? Also es gab sicherlich einen Wortschatz in der DDR, den der Westen nicht so gehabt hat.
Ja, das gab es und so Begriffe wie Bräuler, die kennen wir dann, die wir im Westdeutschland sozialisiert worden sind, dann auch. Viel interessanter an der Frage ist eigentlich, mit was für Wörtern mussten die Menschen, die in Ostdeutschland groß geworden sind, sich auseinandersetzen. Da gibt es Untersuchungen dazu. Und es heißt, dass es bis zu 2500 Begriffe waren, die Menschen sich neu aneignen mussten. Ja? Die irgendwie mit dem neuen Wirtschaftssystem zu tun hatten, mit dem Gesellschaftssystem, was sich verändert hat. Die Westdeutschen hatten es da unglaublich einfach. Die mussten sich nicht anpassen. Aber diese Anpassung war ganz massiv, auch auf der sprachlichen Ebene, weil hinter jedem Wort steckt ja auch eine komplexe Bedeutung oder ein Prozess, der damit beschrieben wird. Das war eine Leistung von diesen Menschen, wo man nur staunen kann.
Aber es gab auch Ostwörter, die nicht so von oben herab designiert wurden, wie zum Beispiel Diamat, ne? Der dialektische Materialismus oder so. Ich erinnere mich an Wörter wie Urst oder Schau, sagte man am Anfang noch im Osten, wenn etwas
Urst?
Toll war. Ja, hey, das ist ein urstschaues Konzert oder so.
Also
und das hat sich schnell, das hat sich eben verloren. Und umgekehrt gab es aber auch Wörter, die meine Freunde aus dem Osten eben, ich habe gerade überlegt, darf ich sagen Ostler? Oder die Ossis eben, das ist auch schon wieder so eine Sprachhöflichkeitsfrage, aus dem Westen nicht mochten. Zum Beispiel das Wort lecker. Und ich kenne Familie, da, wenn einer das Leckerwort verwendet hat, musste er 50 damals noch Pfennig in die Familienkasse zahlen als Strafe.
Herr Ulich, gibt es Wörter nach der Wiedervereinigung, die Ihren Wortschatz bereichert haben?
Nein, eigentlich nicht. Ich denke aber, diese DDR-Worte, wir lachen jetzt darüber, wenn ich dann denke an das Wort Winkelemente oder Jahresendfiguren für Engel. Ja. Das sind so künstliche DDR-Worte, die ja unglaublich waren und nur Lachen hervorgerufen haben.
Aber ich finde das immer ganz, ich finde es auch zum Lachen, aber ich finde das so schön. Also ich finde einfach die Idee, Jahresendfigur zu sagen, wunderbar.
Aber das zeigt, wie schwer es ist, Worte zu erfinden. Die haben eben kein neues Wort geschaffen, die haben Worte genommen und neu zusammengesetzt.
Ja. Und Frank Ulich hat uns auf jeden Fall mal wieder an den Tauchsied erinnert. Dankeschön dafür, Deutschlandfunk Kultur, von Abakus bis Zinnober. Da Sie Verleger sind, Herr Graf, haben Sie es natürlich mit den unterschiedlichsten Arten von Texten zu tun. Also Sie legen alte Texte neu wieder auf, gucken sich an, was muss bewahrt werden, was möchte ich weitergeben. Wie finden Sie, wie Sie denn Zugang zu den Texten, um einen Text dann noch besser und noch verständlicher zu machen?
Der erste Ansatz ist sogar der, dass ich sehr verwundert bin, wie, also bei uns geht es zum Beispiel darum, aktuelle Themen eben in der Vergangenheit, eben ja, mit der Vergangenheit abzugleichen. Und ich habe gerade ein Buch gemacht, das heißt Unter den Armen und Elenden Berlins. Und Armut ist ja auch ein großes Thema gerade bei uns. Und das sind so Reportagen aus den 1880er Jahren aus Berlin. Und wie da dieses Elend beschrieben wird und was man dagegen tun kann, das ist ganz faszinierend. Also sozusagen in Sprache einzutauchen und dann zu hören, wie haben die Leute da gedacht und gehandelt, das finde ich total spannend. Oder ein anderes Buch, was ich gemacht habe, das ist ein ganz frühes Jugendsachbuch. Wie ist die Ansprache 1800 gewesen für junge Leser? Und wenn ich sowas dann lese, und dann begeistert mich das
total. Und wie ist die Ansprache gewesen?
Ja, tatsächlich schon im Geiste der Aufklärung. Also es ist so, man hat mehr Vertrauen als vorher. Das hat auch mit Rousseau und mit anderen zu tun. Man traut den Heranwachsenden mehr zu, dass die eben nicht nur schlechte Menschen sind und man muss sie irgendwie erziehen, sondern man gibt auch dem Spielerischen mehr Raum. Und das kann man an diesen Jugendsachbüchern um 1800 erkennen, dass das langsam Einzug hält. Mhm. Und das ist eigentlich ganz interessant, auch kulturgeschichtlich.
Was ich so gemerkt habe, Frau Geisel, es fehlen inzwischen bei vielen Büchern so Verkleinerungen. Also früher, vor allen Dingen in den Märchen, fand ich, da war immer von Näslein und Ringlein und Äuglein die Rede. Das macht heute niemand mehr. Wieso eigentlich?
Ja, vielleicht, weil wir keine Märchen mehr schreiben. Ja, das kommt drauf an. Ich kenne es auch noch aus alten Übersetzungen aus dem Russischen, weil das Russische ja auch viel öfter diese Verkleinerungsformen macht, was aber im Sinne der Wirkungsäquivalenz, glaube ich, heute aufgegeben wurde, weil es eben bei uns anders wirkt, ne? Das Väterlein und Großmütterlein und so, das wird sofort nicht mehr richtig ernst genommen. Und im Russischen offenbar ist es einfach nur eine Koseform.
Väterchen Frost.
Genau.
Haben wir das noch. Herr Graf, was sind Schnepfenwörter?
Schnepfenwörter? Ja. Das sind wahrscheinlich so ein bisschen so versteckte. Also die Schnepfen, die leben ja eigentlich so in den Wiesen und sind schwer zu sehen und zu erkennen und sind auch sehr schnell, wenn sie aufgescheucht werden, fliegen sie ja nicht unbedingt weg, sondern die laufen weg. Ich denke, dass das irgendwie daherkommt.
Ich war mal in einer Wohngemeinschaft, wo jemand lebte, die nannte uns dann, ach du Schnepfe, wenn du irgendwas falsch gemacht hast. Aber ich habe das hat er nie mehr gehört, das fällt mir jetzt erst wieder ein. Aber das fand ich ein sehr liebevolles Schimpfwort eigentlich.
Wir müssen ja noch zum Quiz kommen, Herr Graf. Jetzt hätte ich was vergessen, Sie machen ja Quiz. Denken Sie sich mal bitte eine Frage aus, während wir jetzt mit Regine Geißler reden. Sie ruft uns an aus Fienowort-Furt. Guten Morgen, Frau Geißler.
Guten Morgen. Endlich kann ich meinen Ärger mal rauslassen über ein Wort, was dauernd strapaziert wird.
Ja.
In den Medien, von den Politikern, in den Schulen, überall. Das ist das Wort toll.
Ja.
Also man muss mal darauf achten. Ich habe eine Fernsehsendung verfolgt, da hat die Moderatorin, das war eine Unterhaltungssendung, jeder kennt die Moderatorin, toll, toll, immer wieder. Im Gegensatz dazu kenne ich eine Ausländerin, die spricht sehr gut Deutsch, auch andere Fremdsprachen. Und sie hat gesagt, sie liebt die deutsche Sprache so sehr, weil wir für jede Situation, für alles praktisch treffende Wörter haben, treffende Adjektive. Mhm. Und wir können uns freudig äußern, wir können uns wütend äußern, wir können alles, die ganze Skala der Gefühle abarbeiten und immer ein anderes Wort dafür finden, ein ganz treffendes. Und hier hört man dauernd toll. Also ich habe es verfolgt, hier eben in der Sendung, ich habe es kaum gehört. Bei Ihnen ab und zu kann man es ja mal nehmen, ist ja nicht schlecht. Aber die Sprache ist dadurch so abgeflacht. Ja, also man kann doch durchaus sagen, es ist wunderbar, es ist großartig, verblüffend, herrlich, was weiß ich. Und Sie haben diese Wörter alle so sehr schön genutzt jetzt in Ihrer Sendung. Also ich möchte wirklich einen Appell loslassen, sodass die Politiker sich selbst auch mal unter Kontrolle nehmen, was sie da so alles von sich geben, und auch die Moderatoren, ob das Kinderfernsehen ist, für ältere Leute Fernsehen, für Jüngere. Und auch in den Schulen. Es ist schlimm, wie oft dieses verdammte Wort benutzt wird.
Toll, dass Sie das sagen, Frau Geisel. Frau Geisel, das sind ja auch oft wirklich... Ja, ja, ich weiß, aber ich habe ja Frau Geisel hier gegenüber sitzen.
Ja, wir heißen fast gleich, genau. Sie und ich.
Wenn man, bei mir ist es so, ich sage zum Beispiel relativ häufig klasse, weil ich was klasse finde. Das sind ja dann auch so Lieblingswörter, die man hat.
Ja, das ist aber auch wirklich, Sie haben da echt einen wunden Punkt getroffen. Mir geht es nämlich auch so, auf Facebook, da poste ich die ganzen Sachen, die ich eben toll finde. Und dann habe ich auch schon versucht zu wechseln, dann, also super ist mir zu blöd. Dann sage ich oft irre, was ja lustigerweise das Gleiche bedeutet wie toll. Ne? Ja. Toll sein heißt ja wahnsinnig sein. Und wir benutzen diese Wörter ja, ne? Irre, Wahnsinn. Und dann hatte ich eine Weile immer, wenn jemand was Tolles gemacht hat, habe ich geschrieben Chapeau, Ausrufezeichen, bis jemand mir gesagt hat, ich soll endlich mit diesem Chapeau aufhören. Es ist wirklich nicht so leicht.
Herr Graf, wie halten Sie es mit dem Toll und mit den Lieblingswörtern, die dann auch durchaus Moderatorinnen immer mal wieder benutzen? Würden Sie sagen, ja,
also
Leute,
wir hatten
entspannt
ja in der
euch,
Sendung das Großartig, und mir ist dann aufgefallen, dass ich das ziemlich häufig verwende.
Also ja, früher sagte man mal geil.
Als toll, ne? Oder klasse.
Ja. Ist man ein Deutschverderber, Herr Geisel? Herr Geisel, sag ich schon, du lieber Gott. Ist man ein Deutschverderber, Herr Graf, wenn man zu häufig ein Wort benutzt? Oder was ist ein Deutschverderber?
Nein, absolut nicht. Aber man wird wahrscheinlich früher oder später darauf hingewiesen und wird sich dann ein anderes Wort suchen.
Mhm. Wir machen mal kurz Quiz. Haben Sie sich eine Frage überlegt? Frau Geisler ist ja noch in der Leitung. Dann kriegt die jetzt Ihre Frage, Herr Graf.
Ja, ausbuben zum Beispiel. Bedeutet das wegzulaufen oder sich vom Acker zu machen oder jemanden auszuschimpfen oder langsam erwachsen zu werden?
Boah, Frau Geisler, haben Sie eine Ahnung?
Ausbuben, ich denke, das kommt aus der Theatersprache, wenn da der Schauspieler eine schlechte Szene
hat. Nee, ausbuben. Ausbuben, ne?
Ausbuben, ja.
Ausbuben, genau. wie der Junge.
Vielleicht von Kartenspielen, vielleicht vom Skat oder so, ne? Der Bube spielt ja eine Rolle dabei, oder ich weiß nicht.
Herr Graf, sagen Sie bitte nochmal die vier Möglichkeiten, die wir Damen jetzt haben, um da was rauszusuchen. Also ausbuben heißt
also bedeutet,
entweder...
Also bedeutet es wegzulaufen, sich vom Acker zu machen, bedeutet es jemanden auszuschimpfen oder langsam erwachsen zu werden?
Ich denke ausschimpfen. Böser Bube.
Okay. Ausbuben. Frau Geisler sagt ausschimpfen, ich würde sagen vom Acker machen. Was sagt Sieglinde Geisel?
Ja, dann sage ich mal langsam erwachsen werden, damit wir das auch machen. Ja.
Wer hat
genau
gewonnen?
Genau, das stimmt auch.
Juhu.
Langsam erwachsen werden.
Frau Geisler, danke, dass Sie mitgespielt haben und vor allen Dingen, dass Sie uns...
Eine ganz kurze Frage noch. Das Wort verballhornen. Verballhornen. Steckt da das Wort Verb drin? Aber wie ist es dann mit dem Hornen da hinten? Was bedeutet verballhornen? Oder wie kommt dieses Wort überhaupt zustande?
Keine Ahnung. Herr Graf?
Nee, aber wir könnten es ja rausfinden.
Ja.
Und nachreichen.
Ja. Das ist die Hausaufgabe für Peter Graf, der ja jetzt noch auf der Buchmesse ist. Der darf das am Wochenende recherchieren und sich dann mit Regine Geisler in Verbindung setzen. Vielen Dank, das hat viel Spaß gemacht mit Ihnen. Danke, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Geisler. Und ich würde gerne von Sieglinde Geisel noch mal wissen, wenn man sich jetzt bei Ihnen anmelden möchte zu einem Schreibseminar, Was ist die Voraussetzung und wie genau ist der Ablauf? Vielleicht können wir die letzte Minute dazu noch kurz nutzen.
Also ich sammle einfach Anmeldungen und mache dann ein Schreibseminar, wenn ich genug beieinander habe. Manchmal biete ich auch was an, das ich dann auf meiner Website und auf Facebook ankündige. Und mir ist es immer wichtig herauszufinden, an welchem Punkt sind die Leute, die teilnehmen. Ne? Ich mache dann Fragebogen, was möchten sie lernen, was sind ihre Hauptschwierigkeiten. Es geht immer um Schreibblockaden. Ne? Also, und eigentlich geht es ja darum, dass wir das Unbewusste mitarbeiten lassen beim Schreiben. Also das ist ein ganz wichtiger Teil dessen. Wie können wir den Kontakt wiederherstellen zu dem, was wir eigentlich ja wissen und können, weil wir ja eigentlich schreiben können. Und das andere ist auch sprachliches Handwerk, ne? Angewandte Grammatik.
So wie kann ich eine Schreibblockade lösen, wenn ich denke, ach, das interessiert ja sowieso niemanden, das ist doch alles doof, was ich jetzt hier geschrieben habe. Wie komme ich raus aus solchen fiesen Gedanken?
Getimtes Schreiben. 15 Minuten Timer stellen, den inneren Richter vor die Tür schicken, sagen, geh du mal Kaffee trinken, du hast Überstunden gemacht mein ganzes Leben lang und dann von Hand schreiben, ohne aufzuhören. Ich garantiere, da hat noch niemand Schreibstau gehabt.
Herr Graf, Sie haben uns erzählt oder ich habe es gestern von Ihnen auf der Buchmesse gehört, dass Ihr Buch Ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen Wörterbuch eins der erfolgreichsten Ihres Verlages ist. Ich wünsche Ihnen, dass das weiterhin der größte Erfolg bleibt. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Frankfurter Buchmesse und bedanke mich bei Ihnen, Peter Graf, dem Verleger und der Journalistin und Autorin Sieglinde Geisel, herzlich dafür, dass Sie bei uns waren, bei Deutschlandfunk Kultur.